Radio Werkgang.
Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Veronika Mauler. Ein Gläubiger ohne fixe Religion, interkulturelle Weihnachten und eine Studenten-WG im Schottenkloster. Die Studierenden der Katholischen Medienakademie haben in den vergangenen Tagen das Handwerk Radiojournalismus gelernt und waren auf der Suche nach Geschichten. Sie haben recherchiert, interviewt und im ORF-Funkhaus ihre Beiträge geschnitten. Entstanden ist eine thematisch bunte Sendung. Die jahrelangen Diskussionen rund um das Haus der Geschichte sind vorbei. Nach mehreren Verzögerungen öffnet die Ausstellung endlich ihre Pforten. Die Jungjournalisten der Katholischen Medienakademie haben den Anlass genutzt, um zum ersten Mal mit Aufnahmegerät und Mikrofon auszurücken. Schon am zweiten Tag ihrer Radioausbildung waren sie am Wiener Heldenplatz unterwegs, um Eindrücke und kurze Interviews der Besucherinnen und Besucher einzufangen. Johannes Kienberger hat alle Aufnahmen gesammelt und sich der Herausforderung gestellt, daraus ein akustisches Stimmungsbild zu basteln.
Samstagvormittag am geschichtsträchtigsten Platz Österreichs am Heldenplatz in Wien. Vor dem Eingang zum Haus der Geschichte hat sich eine lange Schlange gebildet. Es geht nur langsam voran, wie ein Herr berichtet.
Also wir haben diesen Herrn da im Auge, der mit dem Kapperl, und der steht immer noch, ne? Das ist seit 10 Minuten und es geht nicht weiter, ne?
Auf dem Heldenplatz ist für die Eröffnungsfeier eine große Bühne aufgebaut worden. Den ganzen Tag über spielen dort Bands. Zwischen den Konzerten treten andere Künstlerinnen und Künstler auf. Einer von ihnen ist der Kabarettist Thomas Maurer. Er liest österreichische Texte aus den vergangenen 100 Jahren vor.
Hätte Norbert Hofer im Bundespräsidentschaftswahlkampf als liebste Beschäftigung nicht das Chauffieren seines Rasentraktors, sondern die Lektüre der Gedichte Nikolaus Lenaus angegeben, hätte er über eine Stichwahl nicht einmal nachdenken müssen.
Das Rahmenprogramm vor dem Haus der Geschichte ist abwechslungsreich und über den ganzen Heldenplatz zu hören. Vor der Bühne lauschen die Besucherinnen und Besucher den Vorträgen oder tanzen zur Musik. Aber nicht jedem gefällt die Inszenierung.
Was mir nicht gefällt, ist zum Beispiel hier das Rahmenprogramm. Es ist für 100 Jahre Republik Österreich unter jeder Kritik.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ hingegen zeigt sich begeistert von der Eröffnungsfeier. Kurz nachdem er aus der Ausstellung kommt, bekommen die KMA-Studentinnen Infos Mikrofon. Für ihn ist das Haus der Geschichte
auf 750 Quadratmeter die Möglichkeit, exemplarische Teile der österreichischen Geschichte kennenzulernen, über doch 100 Jahre hindurch. Und es bietet die Möglichkeit, methodisch gut aufbereitet, unterschiedliche Zugänge zur Geschichte zu finden.
Ihn freue es besonders, dass so viele Menschen gekommen sind, so Bürgermeister Ludwig. Vor allem die unterschiedlichen Generationen, die anwesend sind.
Ältere Menschen, die offensichtlich auch die eigene Geschichte hier suchen, aber auch sehr viele Junge, die sich mit historischen Ereignissen beschäftigen, die sie noch nicht erlebt haben. Und das ist eigentlich schön, dass es eine solche soziale, aber auch generationsmäßige Durchmischung gibt.
Das laute musikalische Rahmenprogramm draußen ist ein Kontrast zur leisen und ruhigen Atmosphäre im Haus der Geschichte. Aufbruch ins Ungewisse. Österreich seit 1918 lautet der Titel der Ausstellung. Ausgehend vom Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der Habsburger Monarchie lässt die Ausstellung die vergangenen 100 Jahre österreichischer Geschichte Revue passieren. In 3 Räumen mit lediglich 750 Quadratmetern sind unzählige Fotos, Plakate und Objekte aneinandergereiht. Die jeweiligen Jahreszahlen weisen in heller Leuchtschrift durch die Ausstellung.
Es ist ein bisschen eigenartig, habe ich gerade gesagt. Man glaubt eher, man wäre in einer Straße mit Reklamen. Wir sind das nicht gewöhnt, man muss sich erst an die Art der Ausstellung gewöhnen.
Während draußen die Schlange immer länger wird, dürfen sich drinnen nur 240 Personen gleichzeitig in der Ausstellung aufhalten. Das Platzproblem ist ein großes Thema. Im Feuilleton wird nach der Eröffnung sogar von der Abstellkammer der Republik die Rede sein. So manche Besucher sehen die Fülle an Ausstellungsobjekten ebenfalls kritisch.
Drinnen muss ich sagen, vollgeräumt mit Objekten. Wenn man nicht im Voraus gebildet ist, zeitgeschichtlich, dann ist man verwirrter, wenn man rauskommt, als man hineingegangen ist. Ja?
Sehr vielfältig, aber manchmal hat man das Gefühl, weniger wäre mehr.
Für die umfassende Ausstellung auf engem Raum gibt eine Mitarbeiterin den Besucherinnen und Besuchern einen Rat mit auf dem Weg.
Ich kann es nur empfehlen, einfach auch öfter zu kommen und immer wieder die Ausstellung auch anzusehen. Ja.
Ein Beitrag von Johannes Kimberger. Viele junge Menschen ziehen zum Studium in die Stadt. Die einen in ein Studentenwohnheim, die anderen in eine Wohngemeinschaft mit Freunden. Aber wussten Sie, dass Studierende auch in einem Kloster wohnen können? Im Schottenstift in der Wiener Innenstadt ist das möglich. Die Benediktinermönche haben dort eine WG für 9 interessierte junge Erwachsene gegründet, darunter aktuell 8 Frauen. Eine davon ist die KMA-Studentin Lydia Steininger. In ihrer Reportage berichtet sie vom Alltag in dieser etwas anderen WG.
Es ist 6:55. 3 Studentinnen laufen durch die noch dunklen Gänge des Schottenklosters Richtung Kirche. Während die meisten Studenten wohl noch schlafen, singen die Bewohnerinnen der sogenannten Schotten-WG kurz darauf gemeinsam mit den Mönchen das Morgenlob. Die sogenannten Laudes dauern jeden Morgen 25 Minuten. Eine der Studentinnen ist die 27-jährige Charlotte. Für die Theologiestudentin aus Deutschland ist das frühe Aufstehen auf jeden Fall der Mühe wert.
Wenn man in einer großen Gruppe morgens, nachdem jeder Einzelne wahrscheinlich gedacht hat, ich bringe meinen Wecker um und ich habe keine Lust aufzustehen, wenn man dann sich trifft und dann gemeinsam rübergeht und zum Teil wirklich wunderschöne Gesänge zusammen singt, das ist ein total schöner Tagesstart. Und nicht nur, weil man eben gesungen hat, sondern auch, weil diese Gruppe dann morgens zusammen ist und wirklich dann, auch wenn man dann noch gemeinsam frühstückt, das ist einfach was ganz anderes, als wenn man in irgendeiner WG, jeder isst irgendwie um seine unterschiedliche Uhrzeit und man begegnet sich mal.
Ein Benediktinermönch, Pater Nikolaus, ist der Verantwortliche für die WG. Er sucht die 9 Mitglieder aus. Die Teilnahme am täglichen Stundengebet ist von den Mönchen ausdrücklich erwünscht.
Ich schaue halt schon irgendwie, dass das Leute sind, wo ich den Eindruck habe, ja, die wollen das wirklich eben auch am Stundengebet teilnehmen, auch eben ihr Leben, ihr studentisches Leben nicht nur als Einzelpersonen irgendwie rasch durchzuziehen, sondern in einer Gemeinschaft zu leben.
Zurzeit leben 8 Studentinnen und ein Student in der Schotten-WG aus Österreich, Deutschland, Rumänien und Italien. Sie sind Gäste des Klosters und bezahlen daher keine ortsübliche Miete, wie sie für die Luxuslage im ersten Bezirk angemessen wäre. Sie zahlen einen symbolischen Beitrag von 280 Euro. Die 250 Quadratmeter große Wohnung ist voll ausgestattet. Es gibt 2 Badezimmer und eine Gemeinschaftsküche. In den Zimmern stehen jeweils 2 Schränke, ein Schreibtisch und ein Bett. Nach spätestens 3 Jahren müssen die Bewohner ausziehen. Auf den Zimmertüren stehen daher nicht die Namen der Bewohner, sondern die Namen der 12 Stämme Israels.
Ich bin zum Beispiel Benjamin und habe dann auch, also ich stehe auf dem Putzplan als Benjamin und ich habe aber auch, wenn ich Konventessen drüben bei den Mönchen esse, eine Serviettentasche, auf der eben Benjamin steht.
Am Wochenende können die WG-Mitglieder gemeinsam mit den Mönchen im Konvent Mittagessen.
Beim Konventessen sagt man zum Beispiel auch nicht vorher guten Appetit, sondern man sagt in anscheinend guter alter Wiener Tradition, die sich aber nur noch hier gehalten hat, ich wünsche wohl zu speisen.
Die Schotten-WG findet man auf keiner Immobilienplattform. Alle WG-Mitglieder haben über Mundpropaganda von der Schotten-WG erfahren, vor allem durch Freunde, die früher dort gelebt haben. Auffällig ist, dass heuer 8 der 9 Bewohner Frauen sind. Seit der Gründung der Schotten-WG vor 28 Jahren gibt es Frauen im Kloster. Das war nicht immer so, sagt Pater Nikolaus.
Ich muss sagen, als ich ins Kloster eingetreten bin, wäre es nämlich unvorstellbar gewesen, dass zum Beispiel auch Frauen bei uns beim Essen sind.
Heute ist das kein Problem mehr. Die 20-jährige Miriam aus Düsseldorf begründet, warum Frauen in einem Männerkloster wohnen.
Ja, also ich meine, es ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass alle, die hier wohnen, dann auch direkt danach ins Kloster gehen wollen, sondern es ist einfach so, die verschiedenen Stände des katholischen Glaubens einfach besser kennenzulernen. Und da ist es dann erst einmal, also so ganz am Anfang, irrelevant, ob es jetzt Männer oder Frauen sind.
Philipp aus Hamburg, der einzige Mann in der WG, wünscht sich hingegen mehr Ausgeglichenheit.
Ich glaube grundsätzlich, da ich auch in verschiedenen WG schon gewohnt habe, dass das gut ist, wenn das ausgeglichen ist, weil Männer und Frauen sind sehr unterschiedlich.
Die männliche Unterstützung kommt von den Mönchen, die an WG-Abenden und Frühstücken teilnehmen.
Ja, also letzte Woche zum Beispiel hatten wir spontan dann noch einen von den Mönchen abends zu Gast, der gesagt hat, ja, er kommt gerne vorbei und er bringt auch eine Flasche Wein mit. Und dann hatten wir eine ausgiebige Diskussion, in der wir sehr viel über Waldohreulen gelernt hatten.
Außerdem gibt es Partys, bei denen die Mönche manchmal dabei sind. Eine Anekdote ist Pater Nikolaus besonders in Erinnerung geblieben.
Zum Beispiel gab es irgendwie einmal so eine sogenannte Bad-Taste-Party, wo sich jeder möglichst schräg anziehen sollte und das wurde dann bewertet. Und gewonnen hat der Pater Georg, der sich aber gar nicht bewusst schräg angezogen hat, sondern nur seinen Norweger Pulli angehabt hat, der wirklich super genial ausgeschaut hat.
Szenen, die sich so wohl nur in einer Kloster-WG abspielen. Und auch wenn sich Bewohnerin Sunsa nach dem Morgengebet auf den Weg macht, nimmt sie ein Stück Kloster mit auf die Uni.
Etwas, was sich hier total rausgestellt hat, ist, dass man nach den Laudes oder der Mittagshore immer irgendwelche Ohrwürmer von den Psalmen hat, die man natürlich in der Früh singt. Und also ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich durch die Uni gelaufen bin und dann immer diese Psalmen mitgesungen habe. Also heute war das am Sonntag die erste Vigil. Das ist ein totaler Ohrwurm.
Egal, ob Sie sich als gläubig, zweifelnd oder ungläubig beschreiben würden, in Notsituationen und Lebenskrisen wenden sich die Menschen oft an Gott. Ob ein Stoßgebet vor einer schwierigen Prüfung, ein Oh mein Gott bei einem Verkehrsunfall, den man beobachtet hat, oder eine Kerze, die man für jemanden in einer Kirche anzündet. Der Wiener Jürgen Boczocki, der sich früher stets als Atheist bezeichnet hat, glaubt mittlerweile an Gott. Der plötzliche Tod seiner Freundin vor 5 Jahren hat für ihn alles verändert. Norbert Oberndorfer hat Boczocki in seiner Wohnung getroffen.
Hallo?
Früher hat Jürgen Boczocki keine Gelegenheit ausgelassen zu erwähnen, dass er Atheist ist. Mit Sprüchen wie diesem.
Ja, wenn es Gott gibt, da fange ich ja zum Zittern an. Ich will ja gar nicht, dass weitergeht. Ich will ja eigentlich, dass er Ruhe ist, ja.
Boczockis Vater war Sozialdemokrat und Kirchenkritiker. Dennoch wollte er, dass der Sohn ministrieren geht. Boczocki macht damals mit, es bleibt aber bei Ritualen und bei der Tradition. Wie der Vater geht auch der Sohn schon mit 16 Jahren in die Politik. Er engagiert sich in der SPÖ Floridsdorf und wird später Bezirksrat. Sein Weltbild prägen schon mit 17 Jahren Philosophen und Denker wie Gottfried Leibniz, Immanuel Kant und Karl Marx, denn
das ist halt immer gerade als Junger sehr verlockend, zu sagen, da gibt es ein Denksystem, das erklärt alles. Ja.
Boczocki macht eine Ausbildung zum Büroassistenten bei den ÖBB. Später studiert er Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie an der Universität Wien, schreibt Bücher über die blinden Flecken der Sozialdemokratie, über die Gefahren des Neoliberalismus für Europa und über den Euro. Während dieser Zeit konfrontiert Boczocki als Atheist immer wieder bekennende Gläubige mit ihren eigenen Glaubenssätzen.
Der Atheist macht sich ja da mehr Gedanken als ihr. Na, die sich jeden Tag befassen, müssen sich ja da Gedanken machen oder zumindest Grundsätze irgendwie intus haben. Aber bei den meisten war das eher so ein aus dem Bauch heraus und etwas, was mir für den Glauben eigentlich zu wenig war.
Boczocki macht Karriere bei der ÖBB Infrastruktur, schreibt seine Doktorarbeit über die Ambivalenz der Währungsunion und wird Doktor der Philosophie. Auch in der Beziehung und Liebe zu seiner Freundin läuft alles wie am Schnürchen. Bis zu dem schicksalhaften Tag, an dem seine Freundin bei einem Unfall aus dem Leben gerissen wird.
Es war eigentlich das erste Mal, dass ich von einem Menschen, der mir so ganz nahe war und auch die Liebe war sozusagen am Höhepunkt, ich existenziell betroffen war und die Frage sich nicht mehr rein philosophisch gestellt hat. Aber selbst in dieser Phase hatte ich durch das viele Lesen von Büchern und Auseinandersetzen auch immer wieder noch meine Zweifel.
Über Wochen besucht er seine Freundin auf der Intensivstation. Sie ist bereits hirntot, wird aber weiterhin beatmet und am Leben gehalten. Und
Hirntod ist tot, das heißt, es gab null Hoffnung mehr auf eine Rückkehr. Man hat sie nur an den Maschinen gelassen, weil man eventuell geschaut hat, ob man die Organe noch verwenden kann und so weiter und so fort.
Als seine Freundin noch am Leben war, hatten die zwei ein Ritual. Wenn er sich von ihr verabschiedet hat, in die Arbeit gehen wollte, hat sie seine Hand genommen
und ihn gebeten, noch zu bleiben.
Ich wollte einmal reingehen, länger bleiben, mit ihr das ausreden, was wir noch auszureden hatten, und wollte mich dann ganz bewusst verabschieden.
Für Pucciocchi ist in diesem Moment ganz klar, es wird das letzte Mal sein, dass er seine Freundin sehen würde. Da passierte es.
Ich kann mich noch erinnern, ich wollte dann gehen und habe ihre Hand zurücklegen wollen und habe da so eine Schürze aufgehabt aus Plastik, die man also dort aus hygienischen Gründen tragen muss. Und in dem Moment, als ich die Hand zurücklegen will, fädelt sich die Hand ein. Und zwar nicht durch irgendeinen Zufall, durch ein Zurücklegen, sondern es war schon mehr. Ja.
Hin und her geworfen zwischen Glauben und Zweifel, kommt Pucciocchi über seine Schwägerin zur Nahtodforschung. Er besuchte theologische Fortbildungen und redet mit Menschen, die selbst Nahtoderfahrungen gemacht haben. Dabei verändert sich sein Bild vom Glauben. Er entdeckt,
dass weder das alte, naive, rein dogmatische Bild aus meiner Sicht seine Richtigkeit hat, noch das moderne, naturwissenschaftlich-mechanistische Weltbild, das ausschließlich auf Kausalität und Vernunft beruht, sondern es gibt hier eine Ebene, die ich als Geistesebene bezeichnen möchte.
Durch diese Geistesebene seien in der Menschheitsgeschichte heilige Schriften, Texte, Mythen und letztendlich Religionen entstanden, glaubt er. Vieles lasse sich letztendlich nicht in Worte fassen. Der tragische Tod seiner Freundin war der Wendepunkt für seinen Glaubensweg vom Atheisten zum Gläubigen. Pucciocchi betet, wenn er beten will, und besucht zu Ostern und Weihnachten den Gottesdienst. Von Ritualen hält er weiterhin wenig. Pucciocchi ist Deist. Er glaubt an einen Gott, der den Menschen die Freiheit gibt und einen Plan hat.
Das, was der Glauben uns geben kann, ist einen Sinn im Leben und eine Hoffnung und auch ein Vertrauen, dass letztendlich alles gut wird.
Jürgen Pucciocchi in einem Beitrag von Norbert Oberndorfer. Das Friends ist ein interkulturelles Jugend- und Familienzentrum im 2. Bezirk in Wien. Vor allem Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund besuchen es regelmäßig. Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Religion sollen hier einen Raum haben, um miteinander in Kontakt zu kommen und Vorurteile abzubauen. Was bedeutet das für ein christliches Fest wie Weihnachten? Feiern Nichtchristen überhaupt Weihnachten? Und was bedeutet Weihnachten für junge Menschen heute? Marietta Trendl hat sich umgehört.
Es rät ein Uskris. Ceva frumos. Und der dunku Familie.
Mutlu Noeller, ailenizle güzel zaman geçirin.
Srećan Božić svima koji slavu.
Weihnachtswünsche auf Kroatisch, Rumänisch, Türkisch und Serbisch. Im Jugend- und Familienzentrum Friends ist Mehrsprachigkeit ganz normal. Lynn Claude arbeitet seit 8 Jahren in dem Zentrum. Seit 2 Jahren ist sie stellvertretende Leiterin. Die Adventszeit im Friends beschreibt sie folgendermaßen.
Die meisten feiern Weihnachten per se so nicht, sind selten Christinnen, also eher Muslime, auch Orthodoxe. Und die feiern dann ein bisschen später. Viel läuft über die Deko oder auch einfach um das Ganze, was rundherum passiert. Das heißt Weihnachtsmärkte, Kekse backen, weil vieles einfach für uns mit Weihnachten verbunden ist. Und wir probieren ihnen dann ein bisschen näher zu bringen, warum wir das machen, wieso wir das machen.
Salma ist 14 Jahre alt und Muslima. Ihre Familie kommt aus Tunesien. Salma ist in Österreich aufgewachsen und Weihnachten ist Teil ihres Lebens. Obwohl das Fest in ihrem Glauben keine Bedeutung hat, mag sie Weihnachten und feiert in der Schule und auch zu Hause.
Also zuerst gehe ich in die Schule, wir feiern dort, machen Weihnachtsfest. Dann komme ich nach Hause, dann machen wir auch einen Abend gemeinsam. Wir essen, trinken, schauen fern gemeinsam. Ja.
Dass christliche Feiertage wie Weihnachten oder Ostern in Österreich eine größere Bedeutung haben als muslimische, stört Salma und ihre Geschwister nicht.
Für mich ist es normal, weil ich lebe nicht in meinem Land, lebe in andere Kultur und andere Religion. Also ich nehme es halt an. Es ist schon fair. Also wenn wir vielleicht einen Feiertag haben, also ein Fest, also muslimisches Fest, dann dürfen wir halt frei haben und müssen wir halt eine Entschuldigung danach mitbringen.
Alles ganz gerecht, erzählt Salmas Bruder Salim. An wichtigen muslimischen Feiertagen, wie zum Beispiel dem Opferfest, dem höchsten islamischen Feiertag, dürfen die Geschwister zu Hause bleiben und müssen nicht in die Schule. Sergio ist 16 Jahre alt und gebürtiger Rumäne. Seit 9 Jahren lebt er in Österreich. Sergios Familie ist griechisch-orthodox. Auch er darf an wichtigen Feiertagen zu Hause bleiben. Seine Mutter muss zu Weihnachten aber manchmal arbeiten. Davon hängt ab, ob sie feiern oder nicht. Am liebsten ist Sergio zu Weihnachten aber sowieso in Rumänien. Dort wird zu Weihnachten ein Schwein geschlachtet.
Muss man ihn aufschneiden, aufschlitzen sozusagen, und dann isst man Schweinefleisch. Also weil, wenn man es hier in Weihnachten isst, dann ist es der 24. Dezember. Und bei uns ist es ja anders und deswegen feiern wir das später vielleicht, aber nur vielleicht. Also wenn meine Mutter nicht arbeiten muss, dann feiern wir es.
Siegfried arbeitet als Lehrling in der Gastronomie. Er ist 17 Jahre alt und römisch-katholisch. Seit seiner frühen Jugend wohnt Siegfried in betreuten WGs. Seit kurzem lebt er in einer WG für Erwachsene. Weihnachten ist ihm auch deshalb so wichtig, weil er das Fest mit seiner Familie verbringt.
Also Weihnachten bedeutet für mich, die Familie ist zusammen und kann einfach zusammen sein und feiern und auch Geschenke verteilen. Dass man auch was gibt und auch bekommt. Ich war in einer WG mit Kindern und jetzt bin ich in einer Erwachsenen-WG. Und da haben wir früher einfach Geld bekommen, also halt wurden wir halt hingeschickt und haben einfach Geschenke gekauft für uns selber und haben sie halt dann bekommen zu Weihnachten. So ungefähr 19. Dezember, weil zu Weihnachten ist halt jeder bei seiner Familie.
Die eine Art Weihnachten zu feiern gibt es im Friends nicht. Das Fest ist so vielfältig, wie die Menschen es sind. Nur egal ist es niemandem.
Und wir bleiben bei Weihnachten. Die Temperaturen fallen und das Sortiment der Kaufhäuser färbt sich in Grün und Rot. Christbäume werden aufgestellt, Lichterketten hängen in Auslagen. Das Weihnachtsgeschäft beginnt. Der Weg über die Wiener Kärntnerstraße ist nur mehr im Zickzack zu schaffen. Weihnachten ist für viele gemütliches Beisammensein mit der Familie, aber auch Weihnachtsstress. Aber woher kommt der und was kann man dagegen tun? Lukas Joni machte sich auf die Suche und sammelte Tipps und Tricks.
Auf der Wiener Kärntnerstraße hört man bereits Anfang November die Glöckchen läuten. Weihnachten kommt und die Vorbereitungen laufen. Vollbepackt mit Einkaufstaschen wuseln die Passanten über die belebte Straße im ersten Bezirk. Kein Streit in der Familie, ein gutes Weihnachtsessen und Geschenke, die nicht umgetauscht werden müssen. Die Erwartungen an den heiligen Abend sind hoch.
Ein Christbaum, Geschenke.
Plätzchen backen.
Motorroller oder so ein Skateboard, das Motorantrieb hat.
Garnelen mit irgendeiner Soße, dann Kaviar mit so einem Toast und Lachs.
Goldrandteller.
Für den Straßenkünstler Ibrahim hat Weihnachten eine ganz pragmatische Bedeutung.
Geschäft, Business. Für mich ist nur Handel, um die Leute eigentlich zum Kaufen zu bewegen.
Auch im Kaufhaus Steffel glitzert und funkelt es in den Auslagen. Schnäppchen und Weihnachtsangebote verführen zum Shoppen. Das Beratungsunternehmen Deloitte hat in einer europaweiten Umfrage die geplanten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke erfasst. Herr und Frau Österreicher schätzen ihre Weihnachtsausgaben heuer auf 542 Euro. Damit liegt Österreich nach Großbritannien mit 646 Euro und Spanien mit 599 Euro auf Platz 3 im europaweiten Ranking. Evelyn ist Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft. Sie und ihr Team sind auf den Weihnachtsansturm vorbereitet.
Also wir gehen natürlich sicher, dass wir genug Produkte zur Auswahl haben, dass das Sortiment für alle ansprechbar ist und dass wir natürlich auch sicher gehen, dass jeder Kunde das Passende findet, ob es jetzt Einpacken ist, ob es spezielle Wünsche sind. Also wir versuchen, jedem alles recht zu machen.
Recht machen kann man das aber dann doch nicht jedem. Familie Schmidt ist aus Deutschland zu Besuch in Wien. Der Beginn des Weihnachtsgeschäfts Anfang November ist Ihnen deutlich zu früh.
Wenn es jetzt kälter wird, dann ist es schon schön, wenn hier Lichter sind und wenn es abends früher dunkel ist, aber generell startet es alles sehr, sehr früh.
Anfang Dezember wird es reichen.
Ja.
So nimmt einem das schon die ganze Vorfreude, weil schon im Prinzip das Ganze zum Weihnachtsstress ausartet.
Den Weihnachtsstress kennt man auch bei der Telefonseelsorge. Ihren Sitz hat die Wiener Telefonseelsorge unweit der Kärntnerstraße am Stephansplatz 6.
Mein Name ist Marlies Mateka und ich bin die Leiterin der Telefonseelsorge hier in Wien.
Erreichbar ist die Telefonseelsorge aber in ganz Österreich. Mit der Nummer 142 erreicht man, je nachdem wo man ist, die zuständige Leitstelle.
Also im Jahr 2017 haben wir 35.000 Gespräche geführt, nur in Wien.
Den Kommerz zur Weihnachtszeit sieht die Leiterin der Wiener Telefonseelsorge kritisch.
Der benutzt Gefühle oder benutzt eben zum Beispiel die Beleuchtung oder benutzt die Musik, um Gefühle zu suggerieren oder auch so zu evozieren. Habe ich schon Geschenke, soll ich irgendwie, jetzt muss ich mich doch mal langsam drum kümmern.
Die Erwartungshaltungen steigen. Doch neben einem reibungslosen Ablauf und fehlenden Geschenken ist es etwas anderes, das die Menschen am meisten bedrückt.
Die Einsamkeit. Also wenn Menschen merken, alle werden jetzt feiern und ich habe eigentlich niemand, das ist das, was wir mitbekommen.
Kummer und Sorgen zur Weihnachtszeit. Die Telefonseelsorge kennt viele Geschichten.
Eine alte Dame, die sagt, meine Verwandten fahren alle über Weihnachten weg, die fahren in den Süden und in die Sonne und ich bin ganz alleine und ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Die Erwartungen zu Weihnachten schaffen Druck. Was hilft also gegen den Weihnachtsstress? Marlies Matekas Tipp?
Ich finde, das wäre ja überhaupt etwas Nettes, wenn man sich zu Weihnachten wirklich das schenkt. Ich möchte dir mal wirklich eine Stunde zuhören und ich möchte dir gar nicht reinreden und ich möchte einfach mich mal interessieren und erzähl mal, wie das Jahr für dich war oder so. Oder was dir das Wichtigste war in diesem Jahr oder wofür du dankbar bist.
Wer das Gespräch sucht, erreicht die Telefonseelsorge rund um die Uhr, auch zu Weihnachten und Silvester, unter der Nummer 142. Und was sonst noch so gegen den Weihnachtsstress hilft? Die Passanten auf der Kärntner Straße wissen sich zu helfen.
Nicht sich hineinziehen lassen, sondern einfach die Ruhe suchen. Wir gehen Skitouren dann jetzt im Winter und im Herbst. Und damit kommt man den ganzen Trubel und weniger in die Stadt gehen.
Auch selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke oder einfach Zeit mit Leuten zu verbringen, kann teilweise auch viel schöner sein, als jemandem etwas Materielles zu schenken.
Eine Möglichkeit zum Beispiel wäre, dass man sich gar nichts mehr schenkt, also nur mehr Kleinigkeiten oder so, was vom Herzen halt kommt.
Ein Trick wäre, nicht in die Arbeit gehen.
Nur den Leuten etwas zu schenken, für die man das findet auf Anhieb.
Das Weihnachten nicht so ernst nehmen, einfach genießen. Relax.
Mehr relaxen, weniger stressen. Es gibt also Hoffnung. Außerdem kann man sich für Geld auch nicht alles kaufen.
Familie. Freundschaft.
Liebe. Gesundheit.
Glück.
Aufrichtige Liebe und Wärme.
Das war eine Radio Werklang-Sendung des KMA-Kurses Beruf Journalist 2018. Sie hörten Beiträge von Johannes Kienberger, Lydia Steininger, Norbert Oberndorfer, Marietta Trendl und Lukas Czoni. Chefin vom Dienst Veronika Mauler, Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Gerhard Schuguel. Diese Sendung können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf ein Wiederhören freuen sich die Studentinnen und Studenten der KMA.